Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Ihr seid wieder richtiger Sender, Radio X, richtiger Tag für den Freitag im Monat, richtige Uhrzeit, 16 bis 17 Uhr. Und daraus ergibt sich wie immer die richtige Sendung Umweltmagazin bei Radio X Greenpeace Frankfurt. Wir sprechen heute über ein, ja nun ja, in jeglicher Hinsicht Megaprojekt. Es geht um den Ausbau der A5 auf 10 Spuren. Machbarkeitsstudie und deren Bewertung durch Initiativen ist der Untertitel. Nachdem die Vorgängerregierung, also die hessische Landesvorgängerregierung aus CDU und Grüne, den zehnspurigen Ausbau der A5 zwischen Frankfurter Kreuz und Anschlussstelle Friedberg von der Liste der Ausbauprojekte in Hessen im beschleunigten Verfahren genommen hatte, möchte die aktuelle Landesregierung aus CDU und SPD den Bund, der dafür zuständig ist, veranlassen, den A5-Ausbau wieder in diese Liste aufzunehmen. Eine von der Hessenmobil noch unter der Vorgängerregierung in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie, tja, lockere 520 Seiten sind das, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe, aus 2019 wurde erst auf Klage von, also auf Klage auf der Herausgabe der Studie im Juni dieses Jahr der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Vertreterinnen und Vertreter der BI Es ist zu laut vom Aktionsbündnis Unmenschliche Autobahn, kurz AUA, und BUND oder Bund Umwelt und Naturschutz Deutschland, kurz BUND, haben die Studie gelesen und eine Analyse verfasst. Was steht drin in der Machbarkeitsstudie? Wenn man das genauer liest, sollte man auch die Frage formulieren, was steht nicht drin in der Studie? Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Da Gäste im Studio sind bei mir heute die Claudia von Eisenhardt-Rode vom BUND Hochtaunus. Hallo Claudia, schönen guten Tag.
Hallo Otto.
Schön, dass du es geschafft hast.
Ja, danke für die Einladung.
Dann haben wir die Ina Ulrich, sie ist von der BI, Es ist zu laut. Ina, herzlich willkommen.
Hallo.
Und der Willi Lohse von der AUA und er ist Sprecher vom Bündnis Verkehrswende Frankfurt und ein alter Hase hier im Studio, Willi. Du bist kein Novize mehr, oder?
Das stimmt.
Okay. Ja, dann wirst du uns retten müssen vielleicht heute, dann gucken wir mal. Ja, also fangen wir gleich an, weil das ist ein sehr, sehr umfangreiches Thema. Wir werden auch nicht alles besprechen können, weil, wie gesagt, 520 Seiten in einer Stunde Radiosendung reinzuquetschen ist nicht so einfach. Weshalb wurde diese Machbarkeitsstudie erstellt, Ina?
Vor sehr vielen Jahren, eigentlich ziemlich vielen Jahren, wurde schon der Ausbau der A5, der zehnspurige, in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen und ins Fernstraßenausbaugesetz. Und dann sollte offensichtlich von der hessischen Vorgängerregierung in Zusammenarbeit mit Hessen Mobil geschaut werden, ob dieser Ausbau technisch machbar ist. Und dann wurde bei einem Ingenieurbüro in Zusammenarbeit mit der Ruhr-Uni Bochum diese Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben.
Und was wurde da untersucht? Also ich meine, der Bau von einer Straße, das ist wahrscheinlich zu einfach formuliert, oder?
Ja, also in so einer Machbarkeitsstudie werden mehrere verschiedene Aspekte angeschaut. Einmal natürlich die technischen Dinge, also die technischen Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, wie breit die Straße sein muss und alle diese Dinge. Aber es ist auch vorgesehen, dass geprüft wird, wie es mit Schutzgütern aussieht, wie es mit dem Wasser aussieht, dem Wald, wie es mit der Gesundheit der Menschen aussieht. Das soll auch alles geprüft werden und vordergründig macht es diese Studie auch. Also die listet ganz viele Punkte auf. Vielleicht kommen wir gleich noch auf welche davon.
Genau.
Wir haben allerdings festgestellt, dass das doch eher, wie gesagt, vordergründig ist und nicht wirklich zu einem Ergebnis kommt.
Willi, wollte ich gerade an dich weitergeben, welche Ergebnisse gibt es hier aus der Studie, aber da kannst du
ja
gar nicht.
Ja, ich will noch mal was zu der vorherigen Frage sagen. Also es ist zwar so, dass überall im Land Autobahnen gebaut werden, aber das Erstmalige an dieser Autobahnplanung ist ja, dass eine zehnspurige Autobahn plus zwei Standspuren plus abbiegespuren gebaut werden. Und für so eine breite Autobahn, für so eine komplexe Autobahnsituation gibt es noch kein technisches Regelwerk. Das heißt, hier betritt man technisch oder ingenieurtechnisch Neuland. Und das ist insofern nicht ganz trivial.
Claudia, nicht zustimmend. Ich wollte nämlich auch gerade fragen als Betroffene, aber wenn du dazu noch was...
Also ich habe diese Studie auch gelesen und habe auch verstanden, dass selbst die Gutachter sehr vorsichtig sind und sagen, dafür gibt es, wie du gesagt hast, kein Regelwerk. Und insbesondere macht uns Sorge, dass bislang noch nie eine 10-spurige Autobahn eingehaust wurde. Vielen betroffenen Anwohnern wird ja versprochen, wenn wir 10-spurig ausbauen, dann bekommt ihr selbstverständlich Lärmschutz in Form von Einhausung. Das wurde noch nie gebaut. Schon gar nicht über 10 Spuren.
Und insbesondere dazu Entschuldigung.
Ja, kein Problem.
Insbesondere dazu sagt die Studie ganz konkret aus, das haben wir nicht geprüft. Also dazu
was
gibt
haben
es noch,
Sie nicht geprüft?
Sie haben nicht geprüft, ob Einhausungen möglich sind.
Okay.
Sie zweifeln das sogar an. Die sagen, wir sind uns nicht sicher, wir glauben eher nicht. Für den Fall, dass es zu teuer wird, könnte man es möglicherweise auch sein lassen. Da gibt es das...
Also entschuldige, wenn ich so manchmal unterbreche, weil mir kommen da dann auch immer Fragen beim Zuhören, wo ich für mich selber das so spreche. Was heißt, wurde nicht geprüft, ob es möglich ist, ob die Einhausung möglich ist, ob überhaupt der Ausbau möglich ist? Mhm. Was wurde da nicht geprüft?
Also zum Ausbau, also es ist technisch offensichtlich möglich, eine solch breite Straße zu bauen, obwohl es dazu noch kein Regelwerk gibt. Was man nicht weiß nach dieser Studie ist, ob Einhausungen technisch machbar sind. Mhm. Insbesondere, wenn man überlegt, 15 Spuren gäbe es allein im Westkreuz einzuhausen, was das an Breite wäre. Und das gibt es einfach nicht. Das sagen die auch. Wir wissen es nicht, ob es geht.
Jetzt sind die Hände hochgezuckt. Der Willi hatte zuerst an die Claudia. Das freut mich, wenn das so läuft. Dann muss ich nicht so viel tun.
Naja, das ganz triviale Prüfen ist natürlich erstmal zu gucken, auf welcher Seite der heutigen Autobahn ist denn noch Platz, ohne dass man jetzt alles abreißen muss.
Mit allem Abreißen meinst du
Bebauung? Bestehende Gebäude, okay. Bestehende Bauwerke, Brückenbauwerke oder was immer da im Weg stehen könnte. Also insofern ist das quasi jetzt ein verbreiterter Strich in der Landschaft, der mal rechts, mal links, also mal östlich, mal westlich der jetzigen Autobahn geht oder mal wird gesagt, also wir bauen mittig auf beiden Seiten noch eine Spur dazu. Also das ist erstmal so das triviale Technische an dieser ganzen Machbarkeit. Ich würde das zusammenfassend so sagen, diese Machbarkeitsstudie ist hervorragendes Material für uns. Sie liefert uns Argumente für alle Argumente gegen Autobahnbau in Deutschland, weil das zeigt den ganzen Wahnsinn dieses Projektes und des Autobahnbaus insgesamt.
Ja, es ist ein Prestigeprojekt, Claudia.
Ich wollte noch mal zum Thema Lärm zurückkommen. Wieso überhaupt über Einhausungen gesprochen wird? Die Studie berechnet ja Lärm anhand von bestimmten Verkehrszahlen. Ich persönlich bezweifle diese Verkehrszahlen. Ich glaube, dass die höher sein müssen, um überhaupt so eine Straße zu rechtfertigen. Aber sie rechnen den Lärm runter und trotzdem kommen sie an einen Punkt, wo sie sagen, hier werden Grundrechte verletzt. Wenn wir diese Straße wirklich so bauen, dann dürfen wir die Menschen nicht diesem Lärm aussetzen. Und dann bleibt als einzige Lösung, nachdem man geprüft hat, ob eine 4 Meter hohe Schallschutzwand wirkt, nein, die wirkt überhaupt nicht, oder ein Wall mit 9 Meter plus 4 Meter, also 13 Meter Höhe, ob das vielleicht Lärmschutz genug ist, nein, es bietet keinen Schutz, dann sagt man, die einzige Lösung ist an dieser Stelle, weil wir wirklich Grundrechte verletzen mit der Verlärmung der Menschen, da müssen wir einhausen.
Ich frage einfach immer dazwischen, damit das nicht verschütt geht. Was heißt an dieser Stelle? Der Ausbau ist ja gedacht zwischen Frankfurter Kreuz und Friedberg. Das wären circa 30 Kilometer. Meinst du das mit an dieser Stelle?
An dieser Stelle, wo wir verbreitern, diese Machbarkeitsstudie sagt, wir möchten verbreitern. Und das ist in Abschnitte eingeteilt in viele verschiedene Abschnitte und es gibt Abschnitte, da ist der Lärm so groß, gerade zum Beispiel in Goldstein, da muss eigentlich eine Einhausung her, aber da fangen die Macher der Machbarkeitsstudie an zu überlegen, das haben wir noch nie gemacht, es gibt kein Regelwerk und wir wissen nicht, was es kostet. Die Kosten, so wie sie recherchiert wurden, gehen in die Milliarden für Einhausungen.
Ich komme jetzt gleich nochmal auf dich zurück, weil, wie gesagt, es gibt genügend Wortmeldungen, ich arbeite die jetzt ab, aber ich wollte, damit ich es wirklich nicht vergesse, weil wir reden hier immer über Frankfurt. Es geht ja um viel, viel mehr und gerade der Hochtaunuskreis war für mich auch neu, die Erkenntnis, Einsicht, wie auch immer, ist sehr betroffen davon. Willi, jetzt du.
Naja, es gibt ganz sensible Bereiche an dieser Autobahn, nämlich da, wo die bestehende Bebauung, Wohnbebauung sehr dicht an die Autobahn heute schon ranreicht und wo letztendlich also diese Autobahn bis wirklich vor die Fenster der bestehenden Häuser heranreicht. Und in diesen Gebieten, das kann Ina sicherlich aus eigener und erster Anschauung sagen, in diesen Gebieten sagt die Studie, auch wenn wir Lärmschutz machen, sind die Vorgaben des Gesetzes nicht einzuhalten. Erst dann, wenn wir das ganze Ding in eine Röhre packen und einen Tunnel draus machen, erst dann besteht die Möglichkeit, direkt vor den Häusern dieser Anwohner einen Lärmschutz zu machen, der wert ist, auch Lärmschutz genannt zu werden. Und ansonsten sagt das wie bei anderen Autobahnplanungen, also wir kennen das auch im Frankfurter Osten genauso, dass im Zweifelsfalle die Leute eben entschädigt werden müssen und aber nicht damit rechnen können, dass sie ausreichend Lärmschutz bekommen.
Was heißt entschädigt werden? Die müssten wegziehen? Fragezeichen.
Nee, die kriegen Lärmschutzfenster in die Wohnung gebaut, was aber im Sommer zum Beispiel gar nicht hilft, wenn man das Fenster nicht mehr aufmachen kann. Im Zweifelsfalle kriegen sie noch eine Entschädigung, also ein Geldbetrag dazu, dass sie das hinnehmen müssen. Letztendlich ist das ein Stückchen Enteignung.
Ina?
Wir hören immer, dass nur mit hervorragendem Lärmschutz, zum Beispiel auch KW Mansouri, dafür wäre diese
das
Autobahn...
Der jetzige hessische Verkehrs- und Wirtschaftsminister.
Genau der. Dass er unter diesen Umständen der ganzen Angelegenheit zustimmen könnte. Weil du vorhin gefragt hast, wo sollen denn die Einhausungen sein? Also es geht nur um 3 Abschnitte in dieser Machbarkeitsstudie, wo überhaupt Einhausungen vorgesehen sind. Einmal in Goldstein und dann 2 in Griesheim, die jeweils immer von einer Brücke unterbrochen werden. Und auf diesen Brücken projektiert die Machbarkeitsstudie nur 6,50 Meter an Höhe. Und an anderer Stelle sagt sie, 6,50 Meter machen fast nichts aus, was Lärmschutz angeht. Das heißt, auch dieser Tunnel wird unterbrochen sein. Und folgerichtig steht auch in dieser Machbarkeitsstudie in den Berechnungen, dass selbst mit dem Tunnel die Lärmschutzgrenzen nicht vollständig eingehalten werden können. Und da sind wir noch nicht im Norden oder an anderen Stellen in Frankfurt, wo überhaupt gar keine Tunnel vorgesehen sind. Dort sagt die Machbarkeitsstudie einfach nur, das sei dann nicht verhältnismäßig, noch einen besseren Lärmschutz zu machen. Und damit muss man dann einfach umgehen, dass die Grenzen gerissen werden.
Jetzt weiß ich nicht, wer zuerst was sagen will. Wenn meine Frage, was ich von vorher andeutet habe, würde ich gerne jetzt mal aufgreifen. Aber wenn das, Willi, was du sagen möchtest, zu dem von der Ina passt, dann mach. Ansonsten
würde ich würde noch einen anderen Aspekt dazu bringen, der in der Machbarkeitsstudie noch gar nicht thematisiert ist, weil eben die Einhausung nicht beschrieben wird, sondern die kommt ja erst in der zusätzlichen Diskussion dazu. Wenn wir diese Autobahn einhausen, so wie das Ina eben beschrieben hat, dann haben wir natürlich noch ein zusätzliches Schadstoffproblem. Dann sind diese Röhren, durch die die Autos fahren, wie eine riesige Turbine, in denen die Schadstoffe des Autoverkehrs angereichert werden. Und die kommen dann an den beiden Enden wieder raus und belasten die Bevölkerung, die dort an den Ausgängen dieser Tunnel dann wohnen. Also darüber ist überhaupt noch nichts gesagt worden, weil das eben noch gar nicht geplant ist.
Claudia.
Ich wollte dort einsteigen, wo Ina die 3 Abschnitte erwähnt hat. Wir haben noch gar nicht über den Hochtaunuskreis gesprochen.
Da wollte ich nämlich gerade dich ansprechen. Du kommst von dort, du bist Abgesandte vom Hochtaunuskreis.
Genau, vom BUND im Hochtaunuskreis. Ja, genau.
Wie stellt sich in die
da
Situation?
Da haben wir eine schwere Betroffenheit in Friedrichsdorf, Köppern spezifisch, dann Bad Homburg, direkt die Gebiete an der Autobahn A5 und Oberursel teilweise. Und tatsächlich ist es so, dass die Bad Homburger Politik zum Beispiel sich für die Verbreiterung der A5 auf 10 Spuren ausgesprochen hat. Weil
frage mal dazwischen, was heißt die Bad Homburger Politik? Ich nehme an, das sind die immer die Geschichten die in der Mehrheit, aber da gibt es ja sicher auch
Fraktionen. Ja, es gibt einen Parlamentsbeschluss, einen Mehrheitsparlamentsbeschluss pro A5-Ausbau, weil sie sich daraus erhoffen, dass sie endlich den schon viele Jahre geforderten Lärmschutz zu bekommen. Und in der Machbarkeitsstudie steht aber nichts davon, dass am Bad Homburger Kreuz irgendwas eingehaust wird. Mhm. Insofern ist das eine Milchmädchenrechnung und im Hochtaunuskreis gehen die Wogen sehr hoch, gerade auch in vielen Parlamenten. In Oberursel stehen wir kurz vor einem Beschluss. Mal schauen, wo die Reise hingeht.
Willi, wie ist denn das mit dem anderen Aspekt? Also wir reden jetzt schon über etwas, was eigentlich, wo ich eher im zweiten Block besprechen wollte, aber das macht ja jetzt nichts, das hat sich jetzt selber so ergeben. Es gibt ja nur genügend andere Umweltaspekte, die wir besprechen können. Aber grundsätzlich geht es bei dem Autobahnausbau, und das wurde ja in der Studie zum Teil erwähnt, dass eben der Verkehrsfluss besser werden soll. Die Autobahn GmbH weist auch darauf hin, dass die Machbarkeitsstudie eben Teil von dem Gesamtkonzept zur Bewertung dieser Realisierbarkeit des Ausbaus sein soll. Also es ist noch nicht final beschlossen, dass es nach der Machbarkeitsstudie gemacht werden wird, soll, wie auch immer.
Es ist die erste Stufe der Umsetzung der Planung. Die Machbarkeitsstudie ist noch nicht der Beginn einer Planfeststellung. Also da fehlen jetzt noch, es würden noch eine ganze Menge von Gutachten fehlen, wenn es denn jetzt weitergeht. Unser Wunsch ist, dass es gestoppt wird, dieser Wahnsinn, und dass also überhaupt nichts mehr weiter geplant wird. Aber wenn diese Planung weitergeht, dann müssen jetzt eine ganze Menge Gutachten erstellt werden, die alle diese Punkte, über die wir jetzt hier sprechen, nochmal im Detail untersuchen. Und dann wird sich herausstellen, ob denn das Ergebnis dieser Gutachten dann immer noch ist, dass diese Autobahn gebaut werden kann, oder ob sie nicht wirklich gegen eine ganze Menge Gesetze verstößt, gegen die es keine Ausnahmeregelungen wie üblich gibt.
Ina, du wolltest jetzt zu dem was sagen, aber mir ist jetzt gerade der Gedanke gekommen, vielleicht mal kurz. Die Autobahn ist im Moment sechsspurig plus, also der aktuelle, so wie
sie ist. Im Moment ist sie im Süden, also vom Frankfurter Kreuz bis zum Westkreuz, achtspurig, vier auf jeder Seite.
Okay.
Und ab da dreispurig.
Also ohne Seitenstreifen?
Ja, plus jeweils der Seitenstreifen dazu.
Also ist es schon zehnstreifig, weil in der Studie wird von Streifigkeit gesprochen, das ist immer so.
Genau, aber da kommt dann jeweils immer noch der Standstreifen dazu. Okay.
Ich wollte
gerne noch was dazu sagen zur Frage, ob das denn, also was jetzt so der Planungsstand ist oder ob das überhaupt kommt oder ob das jetzt erstmal nur überlegt wird. Dieser Ausbau steht im Gesetz. Der steht im Fernstraßenausbaugesetz mit vordringlichem Bedarf. Es gibt keinen Grund daran zu zweifeln, dass die Politik das haben möchte. Die haben das beschlossen. Das steht da drin. Und was Willi sagt, ist natürlich richtig. Wir sind noch nicht im Planfeststellungsverfahren. Und das ist ein großer Vorteil für uns hier, weil wir eben noch keine Aufträge vergeben haben, weil wir das tatsächlich mit einem relativ geringen Aufwand anhalten können. Also nicht wir, aber die Politik könnte das mit einem relativ geringen Aufwand anhalten. Und nachdem wir die Machbarkeitsstudie gelesen haben, also ich sehe keinen Grund, da jetzt noch weitere Prüfungen zu machen. Da stehen so viele Argumente drin in dieser Machbarkeitsstudie, die dafür sprechen, dieses Projekt einfach ad acta zu legen und nicht noch weiteres Geld reinzustecken, um weitere Prüfungen zu machen und weitere Büros zu beauftragen.
Also ganz kurz, ich meine, diese Studie beschäftigt sich, das sagt sie ja ausdrücklich, ausschließlich mit der technischen Machbarkeit. Sie verweist ja darauf, dass in diesen anderen Bereichen, Umweltverträglichkeit und so weiter, noch Studien, Gutachten, keine Ahnung, erstellt, erarbeitet werden müssen.
Es gibt ganz viele Kapitel zu all diesen Schutzgütern. Mhm. Also die haben das schon angeguckt.
Okay.
Und haben ganz viele Dinge reingeschrieben, die eigentlich dagegen sprechen.
Willi?
Ja, aber überall steht, das muss noch geprüft werden und da brauchen wir noch zusätzliche Argumente und sowas. Ich wollte noch mal auf das Argument von Ina eingehen. Also ich stimme dem allen zu, auf das Argument eingehen, dass die A5 im Bundesverkehrswegeplan und im Fernstraßenausbaugesetz drinsteht. Ja, das stimmt. Aber das heißt nicht, dass die Autobahn ausgebaut werden muss, sondern die Tatsache, dass sie in diesen Gesetzen und in den Gesetzen drinsteht, heißt nur, dass es geplant werden darf und dass dafür Geld ausgegeben werden darf aus dem Budget des Bundesverkehrsministeriums. Es muss überhaupt nichts gebaut werden und es kommt also insofern darauf an, den Widerstand eben so groß zu machen und die Argumente gegen diese Autobahn auch so stark zu machen, dass der Bundesverkehrsminister irgendwann mal einsieht, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Wir haben andere Autobahnen in Deutschland, die sich sehr viel einfacher ausbauen lassen, ohne dass ich das anderen zuschieben möchte. Aber wir haben hunderte von Autobahnbrücken, die saniert werden müssen. Und das Geld, das in dem Budget des Bundesverkehrsministers drinsteht, das ist sehr viel sinnvoller für die Sanierung bestehender Autobahnen auszugeben, als für solche Wahnsinnsprojekte.
Claudia.
Trotzdem, im Bundesverkehrswegeplan stehen diese Projekte drin, aber wir haben ja das Planungsbeschleunigungsgesetz. Und das ist ja das, was uns jetzt hier, sage ich mal, in Stress bringt, weil das Ziel von einem Herrn Mansouri ist, das zu beschleunigen. Man will ja sogenannte Infrastrukturprojekte beschleunigen und hier stellt man das überragende öffentliche Interesse plötzlich fest. Und dem müssen wir was entgegenhalten. Und ich denke, die Argumente liefert schon die Machbarkeitsstudie mit all den Studien, die noch fehlen, sei es Umweltverträglichkeitsprüfungen in Bezug auf Wasser, auf Wald und auf sonstige Agrarflächen.
Luft, Klima, Landwirtschaft,
Temperatur und so weiter. Ja. Also dieses Beschleunigungsgesetz, das ist das, was uns jetzt Probleme macht, meiner Ansicht nach.
Ich springe jetzt nochmal kurz.
Aber die A5 ist noch nicht da drin. Das muss man immer bedenken.
Also die A5 im Norden ist da drin.
Ja, aber die A5 hier in unserem zentralen Bereich ist ja im Moment nicht in den Projekten, die jetzt im vordringlichen...
Ja, Nordwestkreuz bis Friedberg, ja.
Also wenn ich jetzt kurz schlichten darf, ihr streitet euch nicht, ihr diskutiert, ich versuche zu schlichten. Die soll jetzt wieder in das beschleunigte Verfahren aufgenommen werden. Das wurde ja auf Antrag der vorherigen Landesregierung nicht gemeldet.
Genau.
Das ist der Stand.
Ja.
Ich wollte jetzt auch nur ganz kurz...
Darf ich ganz kurz?
Ja, aber ja, klar.
Um es präzise zu machen, zwischen dem Frankfurter Kreuz und dem Westkreuz, das zehnspurige von da bis da, das ist rausgenommen aus der Beschleunigungsliste, aber immer noch mit vordringlichem Bedarf im Bundesverkehrswegeplan und im Fernstraßenausbaugesetz. Und ab dem Nordwestkreuz bis nach Friedberg, das steht in der Beschleunigungsliste und das wurde auch beschleunigt vom letzten Minister.
Okay. Das ist ein Stück weit meine Frage schon beantwortet. Ganz kurz zu dem Schluss, dann machen wir mal etwas Musik. Die haben in der Machbarkeitsstudie wurden 4 verschiedene Varianten geprüft. Also ich leier das jetzt nicht alles runter, ihr wisst es auch besser wie ich. Aber da war dann durchgehend 10-spurig, dann von da nach da 10, dann 8-spurig und. Kristallisiert sich denn da eine von diesen 4 Varianten heraus, Ina?
Tatsächlich geht die Machbarkeitsstudie zu irgendeinem Zeitpunkt nur noch vom sogenannten Planfall 3 aus. Und das ist 10-spurig vom Frankfurter Kreuz bis nach Friedberg. Und das
durchgehend
10-spurig. Und das steht auch im Fazit drin. Also Sie reden in Ihrem Fazit nur noch von Planfall 3.
Können wir nur kurz zum wirtschaftlichen Aspekt was sagen? Weil nachher will ich mir eigentlich schon ein bisschen mehr auf diese Umweltthemen kaprizieren, weil da ist schon einiges an Sprengstoff drin in der Studie. Wirtschaftliche als Gesichtspunkt, Claudia, du hattest vorher was andeutet.
Ich kann nur einen Aspekt jetzt benennen. Mit Zahlen bin ich nicht so firm, dass eine Einhausung über 2 Milliarden kosten würde. Und das sind ja schon viel höhere Kosten als das, was für die ganze Straße zuerst mal auf dem Papier steht.
Willi?
Also damit überhaupt eine Autobahn geplant werden und dann gebaut werden darf, muss sie natürlich einen positiven Nutzen-Kosten-Faktor haben. Der ist im Moment bei 3,4 oder 3,6, soviel ich weiß. Aber wir haben ja gesehen, dass in der Machbarkeitsstudie die überwiegende Anzahl der Kosten noch gar nicht drin ist. Also alles das, was an Grundstückserwerb für die Lärmschutzmaßnahmen noch dazu gekauft werden müsste und was das dann kostet, die Einhausung schon gar nicht. Also es fehlen wirklich eine ganze Menge Kosten, die auf jeden Fall dazukommen würden. Und die Frage ist, also wenn man alles richtig berechnet, ob wir dann überhaupt noch in einem positiven Nutzen-Kostenfaktor über 1,0
sag mal kurz, bestehen. Was dieser Nutzen-Kostenfaktor bedeutet für Leute, die nicht so im Ziel
sind. Naja, Kosten ist klar. Ja. Also alles das, was dann bezahlt werden muss. Nutzen wird eingerechnet. Also der Hauptnutzen in so einer Berechnung ist die eingesparte Fahrzeit der Autofahrer auf dieser Autobahn. Also jede Minute, die sie schneller fahren können, wenn die Autobahn ausgebaut wird, zahlt sich als Nutzen in der Berechnung aus, wird mit einem Geldwert hinterlegt. Und so kommen dann also wirklich viele Milliarden an Nutzen heraus, also Euro Nutzen. Hm. Und letztendlich ist das natürlich eine Milchmädchenrechnung, weil jede Attraktivierung dieser Autobahn zieht neuen Verkehr an. Das heißt, man schafft sich selber wieder seinen Engpasseffekt, in dem die Autobahn dann irgendwann mal wieder voll ist. Und dann reden wir dann über 12 oder 14 Spuren. So ist das üblicherweise.
Steht ja in der Studie drin. Ina, ganz kurz noch zum Schluss.
Du ich darfst durch
ich weiß nicht, ob es ganz kurz schaffe.
Entschuldigung.
Ich möchte noch mal ganz kurz betonen, dass das, was Willi eben gesagt hat, mit dem zusätzlichen Verkehr durch die zusätzlichen Studien, dass das genau auch berechnet wird in der Machbarkeitsstudie selbst. Also das ist nichts, was wir als Argument aus der Luft greifen würden, das schreiben die selber. Und ein wirtschaftliches Argument ist ja die Engpassbeseitigung, dass man sagt, da ist dieser Engpass und da würde ich gerne noch ganz kurz ein bisschen ausholen, wenn ich darf.
Ja. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Das ist kein Thema.
Wir wollen auch noch Musik. Aber, die Machbarkeitsstudie hat untersucht, welche Autos auf dieser Straße fahren. Und das sind Fahrzeuge, die hier im regionalen Verkehr unterwegs sind. Und wenn man abends im Berufsverkehr im Stau steht, dann weiß man genau, ich brauche jetzt, wenn man nach Norden fahren würde, ich brauche jetzt Geduld bis zum Bad Homburger Kreuz und danach läuft es besser. Und es läuft da nicht besser, weil die Straße auf einmal breiter wäre, sondern weil all die Autos, die den Stau gemacht haben, an der Stelle abgefahren sind. Das heißt, wenn ich tatsächlich einen Engpass beseitigen wollen würde, hier in Frankfurt, also hier unter den Umständen, die wir haben mit dem vielen lokalen Verkehr, dann nützt eine weitere Spur gar nichts, sondern dann muss ich gucken, dass ich weniger Verkehr auf der Straße habe.
Das war nämlich nur, was ich mir jetzt auch notiert hatte, in der Studie steht ja drin, Zunahme von Verkehr, die rechnet es ja mehr oder weniger hoch, wie viele Autos dann zusätzlich fahren werden.
Ja, und zwar steht dann drin, also je besser die Variante ist, also je mehr ausgebaut wird, desto mehr Verkehr erzeugt sie. Wir nennen das induzierten Verkehr, ohne dass die Machbarkeitsstudie diesen Terminus benutzt. Aber es ist letztendlich der Staubsaugereffekt, der durch so eine Autobahn eben erzeugt wird.
Verkürzt gesagt, wer Straßen sät, wird Verkehr ernten.
Genau.
Okay.
Und zwar ein Sturm und auf Sturm. Dieser Autobahn.
Okay, vielen Dank. Mal bisher, also ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, wenn ihr euch so zuhören, aber was ich selber mit dem beschäftigt habe, so eine gute Nachtprosa war diese Machbarkeitsstudie nicht, oder?
Nein,
aber erhellend.
Erhellend, ja, okay. Wir reden über den Ausbau der A5 auf geplant 10 Spuren und die Machbarkeitsstudie, die veröffentlicht wurde, die ist seit Anfang Juni dieses Jahres und die Bewertung, die sich daraus ergibt. Wir hatten jetzt vorher versucht, über die technischen Aspekte des Ausbaus zu reden. Es gibt aber in der Studie auch Hinweise auf die Auswirkungen auf die Natur und die Anwohnerinnen und Anwohner. Insgesamt wird der Ausbau in die Streckenabschnitte Süd, Mitte, Nord unterteilt. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass die Straßenplanung keine unüberwindbaren umweltrechtlichen Hindernisse darstellen würden. Demnach sind zum gegenwärtigen Planungszeitpunkt, wieder Zitat, keine so großen Konflikte mit den Schutzgütern des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes UVPG zu erkennen. In der Studie sind verschiedene Schutzgüter angeführt und über ein paar wollen wir heute reden. Wir können über nicht über alle sprechen. Die Lärmbelastung haben wir schon weitestgehend im ersten Teil abgearbeitet. Es gibt ein Ergebnis, ich weiß nicht, ob wir das nochmal kurz aufgreifen wollen. Claudia, ich glaube, du hattest das vorher erwähnt mit der Höhe der Lärmschutzwand ohne Einhausung und wie das aussieht mit einer Einhausung. Wollte da noch jemand was kurz dazu sagen oder dann würde nämlich das Schutzgut Wasser aufrufen?
Also zunächst mal, der Flächenverbrauch für die Verbreiterung der A5 ist viel höher als berechnet in der Machbarkeitsstudie. Wenn wir wirklich mit Lärmschutzwellen rechnen, dann sind die ja viel breiter an der Basis und sie brauchen viel mehr Fläche. Und um sanft anzusteigen und obendrauf stellt man dann die 4 Meter hohe Schallschutzwand, damit es ein bisschen was bringt. Einhausung wäre wieder eine ganz andere Nummer und da müssen die Machbarkeitsstudienschreiber selber zugeben, dass sie das noch nie gemacht haben und es, wie wir schon erwähnt haben, kein Regelwerk gibt dafür. Das wird eine enorme Landschaftsbewegung sein.
Es gibt ja auch für den Verkehr Hinweise darauf, dass eine Einhausung zu einer erhöhten Konflikt, ein höheres Konfliktpotenzial hat. Ina, du nickst, sondern erklär mal, was mit Konfliktpotenzial da gemeint ist.
Damit ist gemeint, wenn ich mehrere Spuren habe, dann werden die Fahrzeuge auch Spurwechsel vornehmen und dadurch miteinander eben in Konflikt geraten. Mhm. Das heißt, es bedeutet letzten Endes ein höheres Unfallrisiko.
Es gibt das Versprechen, dass es einen Lärmschutz nur bei Ausbau gibt. Willi, was ist davon zu halten? Ja, ich meine, der aktuelle Stand würde ja, glaube ich, schon einen Lärmschutz, wie soll ich sagen, notwendig machen.
Also ich würde das als perversen Stand der Gesetzgebung bezeichnen, dass man klaglos hinnehmen muss, wenn Jahr für Jahr mehr Autos vor der Haustür fahren, aber wenn die Straße nicht verändert wird und wenn nicht ausgebaut wird, dass man dann überhaupt gar keine Rechte hat auf weiteren zusätzlichen Lärmschutz. Ich möchte das mal an einem Beispiel aus dem Frankfurter Osten bei uns erläutern. Wir haben die A66 seit 1977 bis Bergen-Enkheim von Osten kommend. Heute fahren um die 24.000 Autos auf dieser Autobahn. Also die ist bei Weitem nicht ausgelastet. Wenn die A66 an die A661 angebunden werden würde, werden 106.000 Autos auf demselben Abschnitt erwartet. Das heißt also mehr als die vierfache Menge. Und die Anwohner, die dort links und rechts oder vor allen Dingen auf der nördlichen Seite der Autobahn wohnen, hätten keinerlei Anspruch auf Lärmschutzmaßnahmen. Das kann man überhaupt nicht hinnehmen. Und da ist natürlich die Bundesgesetzgebung gefragt, dass sie das Lärmschutzgesetz der Gestalt ändert, dass eben auch bei einer Zunahme von Lärm und bei einer Überschreitung von Grenzwerten ohne Ausbaumaßnahmen tätig werden muss.
Gut, dann gehen wir mal weiter. Das Schutzgut Wasser, also für mich selber ist Wasser einfach auch immer ein ganz neuralgischer Punkt, weil Wasser ist unsere Existenzgrundlage, Ausrufezeichen, viele Ausrufezeichen. Wie verhält es sich denn da, Claudia, kannst du da was dazu sagen? Also ich meine, da steht ja auch einiges im Zusammenhang mit Grundwassergewinnung, Trinkwasserschutzgebiete, hessische Natur- oder Heilquellen und.
Ja, also entlang der geplanten Ausbaustrecke reihen sich ja viele Trinkwasserbrunnen, reiche Auengebiete und so weiter, wie eine Perlenschnur von Norden nach Süden oder von Süden nach Norden. Gerade in der Nähe von Bad Homburg, Friedrichsdorf gibt es viele Bereiche, die geschützt sind. Auch Trinkwasserschutzgebiete, die werden einfach durchschnitten. Und da gibt es auch keinen Ersatz. Wir müssen diese Trinkwasserquellen schützen, sonst, wo sollen wir das Wasser herholen? Wir haben heute schon ein Problem mit der Trinkwassergewinnung. Das sieht man bei der Entnahme aus dem Hessischen Ried. Und wir verschärfen die Probleme damit.
Oder in Nordhessen, wo es immer wieder Widerstand dagegen gibt,
dass
die Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main zu viel Wasser in Anspruch nimmt.
Okay. Dann haben wir die absterbenden Wälder.
Wir haben ja dann auch diese die Wasserschutzzone 2, zum Beispiel das Pumberg Braunheim. Mhm. Es gibt auch im Schwanheimer Wald gibt's, zwei Trinkbrunnen, die, wenn ich es richtig im Kopf habe, die Hessenwasser betreibt. Ina, wie stellt sich die Situation dar?
Ich möchte nochmal auf solche Ereignisse hinweisen, wie zum Beispiel gestern, als wir so einen Starkregen hatten. Mhm. Da wird ja sehr viel Wasser, also das Wasser, was dann letzten Endes dann zum Grundwasser wird, auf die Autobahn aufgebracht. Das muss schnell abgeführt werden, verlässt dann natürlich die Autobahn, wenn sie breiter ist, noch näher an den Brunnen dran. Und was wir vermisst haben in dieser Studie, ist irgendein Hinweis darauf, was mit diesem Wasser passieren soll. Also wohin das abgeleitet werden soll, mit den ganzen Schadstoffen, die eben sich auf dieser Fahrbahn befinden.
Hm. Ein weiterer Punkt, Willi, ist das Schutzgut Luft, Klima, Landwirtschaftsflächen als Kaltluftentstehungsgebiete. Also ich meine, ich muss jetzt immer wieder dazu sagen, damit ich nicht ganz falsch verstanden werde. In der Studie wird ja schon immer darauf hingewiesen, dass zu diesen neuralgischen Punkten noch Untersuchungen notwendig sind, dass das noch nicht abfinal, dass eben auch rechtliche Bestimmungen fehlen und so weiter. Wie sieht es beim Klimaaspekt aus?
Also Klima muss man ja genauer definieren. Sprechen wir über das Mikroklima,
ja, okay.
Also die Kaltluftströme, wie die gestört und unterbrochen werden. Da läuft die Autobahn ja heute schon diagonal zu den Kaltluftströmen vom Taunus in Richtung Frankfurt. Die Luft wird mit Schadstoffen durch die Autobahn und durch den Autoverkehr angefüllt und fehlt als Kaltluft in den warmen Sommern dann den Bewohnern in Frankfurt. Das wird natürlich durch eine Verbreiterung der Autobahn und durch eine Erhöhung der Verkehrszahlen nicht besser, sondern ganz im Gegenteil wird das immer schlechter. Die Studie sagt, das ist kein Problem, wie in vielen Fällen, aber das wird von uns bezweifelt. Wenn wir die Problematik des Klimawandels und der CO2-Belastung ansprechen, dann ist ganz klar, dass die Verkehrszunahme, die selbst von den Gutachtern prognostiziert wird, die in einzelnen Bereichen bis zu 15% bewährt wird, aber nach unserer Meinung viel zu gering ausfällt, rein rechnerisch, wird das natürlich dazu beitragen, dass letztendlich die Klimabilanz der Stadt Frankfurt nicht ausgeglichen werden kann und nicht klimaneutral werden kann. Es gibt einen Beschluss der Stadt Frankfurt, dass Frankfurt bis 2035 klimaneutral sein möchte. Es gibt ein anderes Gutachten, das von der Stadt in Auftrag gestellt wurde, nämlich die Klimaschutzbilanz. Und diese Klimaschutzbilanz sagt, die Hälfte der CO2-Belastung durch den Verkehr entsteht auf den Autobahnen in Frankfurt. Das ist nicht nur die A5, das ist auch die A66 oder die A661. Aber wenn wir weiter ausbauen und alle Autobahnen rings um Frankfurt sollen ja weiter gebaut oder ausgebaut werden, dann wird diese Problematik natürlich immer gravierender. Und wir werden keine Klimaneutralität in Frankfurt herstellen können, wenn diese Straßen weiter ausgebaut werden und weiter Verkehr anziehen.
Claudia, ich frage dich jetzt, wenn die Kaltluft nicht mehr nach Frankfurt abzieht, wird es bei euch kälter im Hochtaunus?
Nicht ganz. Aber um es ganz konkret zu machen, in Frankfurt heizt sich die Luft an zwischen den Hochhäusern und natürlich jetzt durch die Beeinflussung durch die A5. Wenn nun diese Schallschutzwälle gebaut werden, und das steht auch in der Machbarkeitsstudie so drin, dann entsteht eine riesige Barriere und diese Kaltluftströme können Frankfurt nicht mehr quasi durchpusten abends. Und das finde ich einen ganz gravierenden Punkt. Und das sehen die Gutachter auch tatsächlich als möglichen Knackpunkt. Und deswegen müssen wir das auch betonen.
Ja, und Frankfurt, also andere Studien vom Umweltbundesamt belegen, dass Frankfurt innerhalb Deutschlands mit zu den heißesten Gegenden Deutschlands gehört.
Inzwischen.
Das heißt, für diese heißen Hotspots ist vorhergesagt, dass die Anzahl der tropischen Nächte sehr viel mehr ansteigen werden als in anderen Gegenden von Deutschland. Das heißt, wir müssen nicht nur den Starkregen im Auge behalten, sondern eben auch diesen Anstieg der tropischen Nächte und der insgesamt überhitzten Tage und Wochen.
Ina, du hast jetzt lang genug Waffen.
Ich wollte nur gerne nochmal betonen, dass die Studie selbst genau diese Dinge benennt, die die beiden gerade gesagt haben, und dann geradezu zynisch zu dem Schluss kommt, da es keine umweltrechtlichen Regelungen gibt, ist dies nicht als Konfliktpunkt zu werten.
Hm. Also ja, das hatte ich mir als Fazit noch aufgeschrieben.
Das tut mir leid.
Kein Problem.
Das tut mir leid. Also die sagen, es ist in Frankfurt heiß. Die sagen, es ist gefährlich, dass es heiß ist. Die sagen auch, man bräuchte eigentlich, um das abzumildern, Wald, der abkühlt. Man bräuchte nicht versiegelte Kaltluftentstehungsgebiete. Man bräuchte eigentlich eine durchgehende Kaltluftschneise ohne Wand. Aber es gibt keine rechtliche Regelung dazu, also ignorieren wir das alles.
Claudia, Schutzgut Wald. du rollst nicht mit den Augen, du klappst die Augenlider nieder.
Ja, wir wissen alle, Wälder, jemand, der aus einer sonnenbeschienenen Ebene in einen Wald reintritt, merkt sofort den Unterschied. Im Wald ist es oft bis zu 5 Grad kälter als draußen, ganz einfach, weil die Bäume erstens Schatten geben und zweitens natürlich über Transpiration die Feuchtigkeit unter den Blättern ausscheiden und dadurch wird der ganze Dampf drumherum macht die Umgebung kühler. Das ist Kühlungseffekt von Wald. Neben all den anderen Funktionen, Wasserhaltung, Ökosystem, Biotop, Lebensraum für Tiere und so weiter. Und wir haben festgestellt, dass in der Machbarkeitsstudie getrickst wird mit den Zahlen. Es wird die ehemalige Umweltverträglichkeitsstudie, die es gab, für eine Planung einer Verbreitung von 6 auf 8 Spuren, wird einfach unter den Tisch fallen gelassen und man berechnet neu eine Verbreitung von 8 auf 10 Spuren und man berechnet nur diesen Unterschied und sagt, das ist der Unterschied, das ist das, was wir an Wald verlieren. Und da berechnen sie uns irgendeine Zahl. Wir haben nachgerechnet, dass es bis zu 100 Hektar Wald kosten kann. Und zwar auch durch Randeffekte. Sobald wir einen Wald anfangen zu roden an einem Rand, entstehen Randeffekte, sodass die Bäume wirklich verbrannt werden durch diesen plötzlichen Einschlag von Licht und sonstigen Emissionen. Das heißt, wir werden hier viel, viel mehr Wald verlieren, als in der Machbarkeitsstudie steht.
Ja, die haben ja die Flächen auch in der Studie zum Teil aufgelistet. Was ich dann noch erstaunlich fand, war, bei solchen Projekten sind ja auch immer Kompensationsflächen vorgesehen. Und in der Studie wird ja sogar extra erwähnt, dass die fehlen könnten.
Ja.
Kann da jemand von euch was zu sagen?
Also okay. Kompensationsflächen sind ja Ausgleichsflächen, ja, genau, die wir irgendwo suchen. Genau. Wenn wir hier 1 Hektar Wald fällen, müssen wir woanders in etwa gleichwertig wieder aufforsten oder ein Naturschutzgebiet aufhübschen. Das ist oft die einfachste Lösung, die billigste Lösung, mit der wir natürlich nicht einverstanden sind. Und hier fehlt uns einfach der Raum, um diese schweren Eingriffe überhaupt kompensieren zu können.
Willi?
Also der Begriff Kompensationsflächen ist ja schon irreführend. Also wir können ja nicht einen gewachsenen, vitalen Wald abholzen und quasi dieselbe Fläche aufforsten und dann glauben, also wir haben denselben Effekt, sondern da entstehen dann Wälder. Also wir haben ja an der A5 die Kompensationsfläche für den Fechenheimer Wald im Frankfurter Osten. Das ist ein Streifen von Mickerbäumen, die überhaupt nicht hochkommen und die bei Weitem nicht den ökologischen Nutzen haben wie ein gewachsener und seit 100 Jahren bestehender Wald. Also insofern ist das ein Taschenspielertrick, wo rechnerisch eben Flächen aufgewogen werden, aber die ökologische Leistung eines bestehenden gewachsenen Waldes wird überhaupt nicht ausgeglichen. Und die meisten der Kompensationsflächen von solchen Maßnahmen, die wir in der letzten Zeit hatten, die sind irgendwo in bestehenden Freiflächen, die ja nicht wertlos sind. Also das Autobahngesetz verlangt nicht, dass jeder Quadratmeter versiegelte Fläche durch eine Entsiegelung an anderer Stelle ausgeglichen werden muss. Das wäre eine richtige Maßnahme, sondern du kannst halt irgendwas, was du abholzt und dann versiegelst, kannst du an anderer Stelle auf der grünen Wiese wieder neu anpflanzen. Das ist Taschenspieler.
Ich fand es bemerkenswert, den Hinweis, dass diese Fläche ja eigentlich gar nicht mehr zur Verfügung steht, weil wir schon so viel kompensiert haben, Ina.
Genau. Es sind natürlich auch Kompensationsflächen, die für andere Bereiche schon mal geschaffen genau. wurden, auch jetzt direkt an der A5. Die fallen dann natürlich auch weg. Und tatsächlich werden diese Kompensationsflächen nicht nur auf der grünen Wiese, wie du gerade gesagt hast, gefunden, sondern auch zum Beispiel in landwirtschaftlichem Gebiet. Also da, wo eigentlich Nahrungsmittel angebaut werden sollten, werden eben Bäume gepflanzt. Bäume sind auch gut, aber an der Stelle hätte man halt Nahrungsmittel anbauen können und die Bäume in dem gewachsenen Wald lassen sollen.
Claudia, du darfst jetzt an dem Punkt den Schluss setzen, dann geht's
noch mit genau aus. Genau, da wollte ich nämlich noch mal einhaken, dass ich glaube, dass unsere lokalen Landwirtinnen und Landwirte vielleicht noch nicht die Tragweite dieser Planung vielleicht mitbekommen haben. Ihre Agrarflächen sind wirklich in größter Gefahr, weil die werden dann tatsächlich als Ausgleichsmaßnahme benutzt und dadurch verlieren wir lokale Produktion von Lebensmitteln. Das ist auch ein gravierender Nachteil für uns. Und ganz trauriges Beispiel sind die Kompensationsmaßnahmen für die A49. Die haben wir uns angeschaut. Das ist so kläglich, was da teilweise angepflanzt wurde in Bereichen, in denen wir gesehen haben, die Bäumchen sind gar nicht erst angewachsen. Aber das ist als Kompensationsmaßnahme einfach angenommen worden.
Ich hätte es beinahe gesagt, schön, gut bis hier. Ja, nein, wirklich nicht schön. Aber ich mache jetzt wieder mal etwas Musik. Ich habe hier das Trio Fatal mit, Achtung, jetzt wird Spanisch, La Comparsita, ein Tango ist das. schön Schlussrunde A5, Aufbau 10 Spuren. Ich mache es jetzt mal umgedreht zur Vorstellungsrunde und fange alphabetisch hinten an. Willi darf mit anfangen. Ihr habt auch Forderungen aufgestellt. Welches ist denn deine bevorzugte Forderung oder wie man immer das formulieren mag?
Ja, ich würde gerne den Spieß umdrehen, dass ja immer gesagt wird, der Bund ist dafür zuständig für diese Autobahn. Wir haben bei der Analyse der Verkehrsentwicklung in der Machbarkeitsstudie gelesen, dass der Hauptteil des Verkehrs auf der Autobahn regionaler Verkehr ist. Also ich würde sagen, das ist eine Regionalautobahn. Und da hat, da der größte Teil der Strecke auf Frankfurter Stadtgebiet ist, wäre meine Forderung, dass die Stadt Frankfurt darüber mit zu entscheiden hat, ob diese Autobahn ausgebaut oder zurückgebaut wird.
Ina.
Ganz einfach einstellen jeglicher Planungen zu diesem Ausbau und Lärmschutz ohne Ausbau.
Okay. Claudia?
Ich habe jetzt nicht die Forderung, sondern eine Bitte okay. an alle Menschen. Nehmt diese Planung, nehmt diese Machbarkeitsstudie sehr ernst und wir haben eingeladen zu einer Radtour über die Autobahn. Treffpunkt ist Mainkai, Eiserner Steg am Sonntag um 14 Uhr in Frankfurt. Kommt alle.
29.09.
Okay. Sonntag, 14 Uhr, Eiserner Steg, Mainkai.
Vielen Dank, dass ihr im Studio wart. Jetzt wird es ein Schweinsgalopp. Es ist die Ina Ulrich, die Claudia Eisenhardt von Rode und der Willi Lohse. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich fand es spannend, interessant, haben mich gefreut, eure rege Beteiligung. Ich war skeptisch, wie wir das so in Dreie kriegen mit drei Leuten, aber ich hoffe, euch im Radio war es auch gut. Hinweis, die Sendung wird wiederholt am kommenden Montag, 19 Uhr, also 3.09. 19 Uhr. Und ihr könnt die ab morgen in der Audiothek von Radio X nachhören unter Radio X plus 7. Ansonsten viel Spaß die nächsten Tage, Woche und dann bis zur nächsten Sendung. Und jetzt habe ich noch etwas Musik.